HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Karin Fuhrmann. Guten Tag.
Ich habe das dumme Gefühl, hier geht gleich alles in die Luft. Alles in die Luft.
Nee, abends gehen wir nicht mehr.
Bei der Frau am helllichten Tage wurde sie angepöbelt.
Da haben wir Angst, dass uns jemand überfällt oder uns eine auf den Kopf schlägt. Ist doch so heute.
Die objektiven Zahlen belegen, dass die Straftaten, die uns angezeigt werden, rückläufig sind. Wir haben also eine deutliche Diskrepanz zwischen der objektiven Sicherheitslage und dem Empfinden des Bürgers, dem subjektiven Sicherheitsgefühl.
Danke für die Beachtung aller Sicherheitsmaßnahmen.
Ich persönlich würde mir einfach wünschen, dass ich mich wieder sicher fühle. Ich würde mich persönlich jetzt nicht unbedingt als Opfertyp sehen.
Die Kriminalität ist niedrig wie seit 38 Jahren nicht mehr. Und trotzdem fühlt sich selbst eine gestandene Fallschirmjägerin unsicher, wenn sie abends durch die Straße geht.
Achtung, Gefahr. Das
subjektive Empfinden muss ernst genommen werden. Jeder, der sich nicht getraut, zu einer bestimmten Zeit mit dem Bus zu fahren, den ÖPNV zu nutzen, ist in seiner Lebensqualität eingeschränkt. Und das dürfen wir als Verantwortliche auf keinen Fall hinnehmen.
Wie wollen Sie diese Sicherheit herstellen? Wir haben rund 6000 Bahnhöfe in Deutschland mit unzähligen Bahnsteigen. Also das wird im Zweifelsfall nicht gelingen, dort überall einen Polizisten zu haben, der dann rechtzeitig eingreifen kann.
Danke für die Beachtung aller Sicherheitsmaßnahmen.
Das grausame Verbrechen hinterlässt uns verunsichert und ratlos. Wie kann jemand auf die Idee kommen, Menschen auf ein Gleis zu stoßen? Und wie können wir uns gegen solche Gewalttaten wappnen? Die Attacke fällt in eine Zeit der zunehmenden allgemeinen Verunsicherung. Die Antwort der Politik? Mehr Polizei, das haben wir gerade in den Nachrichten gehört, mehr Videoüberwachung, mehr Sicherheit an den Gleisen. Und wie bei anderen dramatischen Ereignissen, sei es auch ein Amoklauf oder ein Terroranschlag, hören wir die Botschaften der Politik. Wir tun was, wir sorgen für mehr Sicherheit. Allein uns fehlt der Glaube, denn wir wissen, dass keine Videoüberwachung so eine Tat hätte verhindern können und mehr Polizisten am Bahnhof nicht automatisch an der richtigen Stelle sind, um einzuschreiten. Trotzdem, wir wollen uns frei fühlen auf der Straße, am Flughafen, am Bahnhof, aber auch sicher. Geht das? Wie viel Kontrolle brauchen wir, um unsere Freiheit zu sichern? Gibt es eine freie Gesellschaft, ohne dass sich verschiedene Instanzen gegenseitig kontrollieren? Wo sind die Grenzen der dialektischen Einheit von Freiheit und Kontrolle? Diese Fragen wollen wir stellen unter dem Titel Kontrollierte Freiheit von der Sehnsucht nach Sicherheit. Nach der tödlichen Attacke am Frankfurter Hauptbahnhof wurden erst einmal schnelle Antworten gesucht von Bundesinnenminister Horst Seehofer. Die Forderungen kamen reflexhaft, findet Sabine Müller, die solche Art Reflexe schon seit einigen Jahren in Berlin beobachtet.
Man kann deutschen Spitzenpolitikern vieles nachsagen, aber nicht, dass ihre Reflexe nicht funktionieren würden. Im Gegenteil, bei sehr vielen tun sie das sehr gut. Und das ist kein neues Phänomen. Reflexhaftes Verhalten gibt es nicht erst, seit AfD-Politiker jedes passende oder auch nicht ganz so passende Ereignis nutzen, um die Flüchtlingspolitik der Bundesregierung zu kritisieren und zu fragen:
Wie viele deutsche Staatsbürger sollen eigentlich noch auf dem Altar dieser grenzenlosen Willkommenskultur geopfert werden?
Wir schreiben das Jahr 2013. Beim Marathon im amerikanischen Boston sind zwei Bomben explodiert. Drei Menschen sterben, mehr als 260 werden verletzt. 6000 Kilometer entfernt in Berlin nimmt der damalige Bundesinnenminister Hans-Peter Friedrich den Fall zum Anlass, seine Forderung nach mehr Videoüberwachung in Deutschland zu erneuern.
Dann war dort klar, dass Videokameras in dieser Fahndung eine wichtige Rolle gespielt haben.
Terroranschläge, Amoklauf im Einkaufszentrum, sexuelle Übergriffe in der Silvesternacht, ein Axtschwinger im Regionalzug, Bahnsteigmorde. Die vielen verschiedenen Vorfälle aus den letzten Jahren sind ganz unterschiedlich gelagert, aber die politischen Reaktionen sind im Kern oft erstaunlich ähnlich, im Inhalt und in der Form. Der Reflex greift schnell, oft vorschnell. Die AfD hetzt dem aktuellen Frankfurter Bahnhofsmordfall, bevor klar ist, dass der tatverdächtige Eritreer gar kein Produkt der viel kritisierten deutschen Willkommenskultur war. 2016 fordert Bayerns Ministerpräsident Horst Seehofer am Morgen nach dem Terroranschlag vom Berliner Breitscheidplatz unter anderem eine neue Zuwanderungspolitik, bevor klar ist, wer den Todes-Lkw überhaupt gefahren hatte. Inzwischen ist Seehofer Bundesinnenminister, bricht nach dem Frankfurter Fall seinen Urlaub ab und fordert Konsequenzen.
Wir brauchen das, sage ich schon seit meinem Amtsantritt hier, dringend mehr Polizeipräsenz, stärkere Videoüberwachung im öffentlichen Raum, dem Verfassungsschutz im Internet gleiche Möglichkeiten geben wie bei der Telefonüberwachung.
Je nach Fall werden die Forderungen ergänzt um mehr Betonpoller, mehr Abschiebungen, mehr Grenzsicherung. Aber im Grunde läuft es auf die immer gleichen Rufe nach mehr Sicherheitspersonal, Geld, Befugnissen, Videoüberwachung, Kontrolle hinaus. Ob das in dem jeweiligen Fall genutzt hätte, ob es die Tat vielleicht hätte verhindern können, scheint dabei nicht immer die erste Überlegung der Politiker gewesen zu sein. Es geht darum, ein beruhigendes Signal an die Bevölkerung zu senden. Wir wissen, was zu tun ist. Wir haben alles im Griff. Allerdings wird es immer schwieriger, diese Botschaft glaubhaft an die Bürger zu bringen. Denn auch wenn offizielle Statistiken zeigen, dass die Kriminalität in Deutschland insgesamt abnimmt, fühlen sich die Bürger nicht sicherer. Im Gegenteil, das Sicherheitsgefühl sinkt. Und diese gefühlte Sicherheit bzw. Unsicherheit nach Vorfällen wie dem in Frankfurt richtig zu adressieren, ist eine ganz heikle Angelegenheit. Egal ob mit oder ohne Reflexe.
Das sind neue Ängste, denen die Politik auf diese Weise begegnet, wie Sabine Müller aus Berlin berichtet. Das werden wir später noch vertiefen. So wird versucht, dem Bedürfnis nach Sicherheit entgegenzukommen oder es auch politisch zu nutzen. Aktuell ist es die Angst nach einer Attacke am Bahnsteig oder auch Terrorangst. In Deutschland ist Angst darüber hinaus historisch gesehen ein prägendes Gefühl, sagt Frank Bies, Professor für Europäische Geschichte an der University of California in San Diego und Buchautor. Republik der Angst, die andere Geschichte der Bundesrepublik. Guten Tag, Herr Bies.
Guten Tag, Frau Fuhrmann.
Nach der Angstumfrage einer großen Versicherung von 2018 haben die Deutschen zurzeit noch eine ganz andere Angst. Auf Platz 1 steht die Angst vor den USA unter Donald Trump. Woher kommt denn diese Angst?
Ja, Sie haben es ja in Ihrem Beitrag gerade schon gut beschrieben, dass Sicherheit gewissermaßen das Gegenmittel zur Angst ist. Und in Deutschland war es eben so, dass die USA immer eine ganz wichtige Rolle gespielt haben für das Sicherheitsgefühl der Deutschen. Zumal gerade in der Frühzeit der Bundesrepublik die Deutschen dem eigenen Staat eigentlich nicht wirklich vertraut haben, diese Sicherheit zu bieten, bis sich dann John F. Kennedy ans Schöneberger Rathaus gestellt hat und gesagt hat, ich bin ein Berliner, und damit eben garantiert hat, dass die USA Deutschland im Kalten Krieg diesen Schutz tatsächlich bieten würden. Momentan ist es so, dass der derzeitige Bewohner des Weißen Hauses natürlich Unsicherheit verbreitet überall in der Welt und gewissermaßen diese Sicherheitsarchitektur, die er nach dem Zweiten Weltkrieg gebaut wurde, nach und nach unterminiert.
Daher kommt also die Angst heute, weil wir dieses Versprechen der Sicherheit nicht mehr eingelöst sehen auf der amerikanischen Seite. Sie bezeichnen aber die Geschichte der Bundesrepublik als eine Geschichte kollektiver Ängste, sprechen auch von Angstzyklen. Dann schauen wir uns diese Nachkriegszeit denn noch etwas genauer an. Welche Angst hatten die Deutschen da?
Ja, ganz in der unmittelbar frühen Nachkriegszeit war es die Urangst der Deutschen, die Angst vor der Vergeltung. Nämlich die Angst, dass die Alliierten und die Opfer des Nationalsozialismus den Deutschen jetzt das antun würden, was sie selber zuvor den Opfern angetan hatten. Diese Angst beruhte natürlich auf dem Wissen, teilweise auch auf der Mitwirkung an den NS-Verbrechen und setzte sich eben nach 1945 fort in dieser Vorstellung, dass die jüdischen NS-Opfer, die ehemaligen Fremdarbeiter, sich jetzt für ihr Leiden während des Nationalsozialismus rächen würden.
Diese Angst halt also in der Nachkriegszeit die Deutschen beschäftigt, machen wir einen Sprung. 68er, große Bewegung, großer Umbruch. Waren auch diese Kräfte von Ängsten getrieben?
Ja, die 68er werden ja oft beschrieben als eine sehr optimistische Bewegung, die ganz weitreichende Utopien für die Veränderung der Gesellschaft entwickeln. Das war natürlich auch so. Allerdings gingen diese Utopien immer einher, auch mit Ängsten, was passieren würde, wenn diese durchgreifenden Veränderungen eben nicht stattfinden würden, wenn die Revolte quasi scheitern würde. Und da zeigte sich eben immer auch diese Angst vor einer Rückkehr einer autoritären Gesellschaftsform, vor einer Rückkehr des Faschismus. Die Ängste verlagerten sich jetzt von einer vermeintlichen Bedrohung von außen durch die Sieger des Zweiten Weltkrieges oder durch die Sowjetunion im Kalten Krieg hin zu einer inneren Bedrohung durch fortexistierende autoritäre Tendenzen innerhalb der westdeutschen Gesellschaft, die gerade auch durch die erneute Thematisierung der NS-Vergangenheit wieder mehr in den Blick rückten.
In den 80er Jahren waren es dann andere Drohszenarien, die Zerstörung der Umwelt, die atomare Aufrüstung, wo die Friedensbewegung ihren Inhalt drin sah. Also auch da wieder eine German Angst als Kontinuum, als Treiber.
Ja, die 80er Jahre waren sozusagen der Kulminationspunkt der Angstgeschichte der Bundesrepublik. Nun war zu dem Zeitpunkt war es auch so, dass Gefühle eben in der Öffentlichkeit, gerade auch Ängste, viel wichtiger waren, als es noch in der Frühzeit der Bundesrepublik war. Angst erschien als eine höhere Form der Vernunft angesichts der Bedrohung mit atomarer Vernichtung. Allerdings würde ich das nicht als eine Art Kollektivpathologie beschreiben, wie das dieser Begriff der German Angst oft suggeriert. Dieser Begriff taucht eigentlich in dieser Zeit auf, dient aber eigentlich auch ganz bestimmten politischen Zwecken, nämlich der Kritik an der Umwelt- und Friedensbewegung, die mit diesem Begriff der German Angst gewissermaßen als irrational, als pathologisch dargestellt werden soll.
Als Ablehnung der Beteiligung an den Golfkriegen.
Genau, vor allem dann auch Anfang der 90er Jahre als Kritik an der deutschen Nichtbeteiligung am Irakkrieg, die ja jetzt im Nachhinein als durchaus nachvollziehbar und wahrscheinlich sogar als richtig erscheint.
Jetzt ist ja ganz interessant, Herr Biest, dass Sie wirklich an der Angst die deutsche Geschichte beschreiben. Eigentlich assoziiert man ja mit der Angst, was einerseits natürlich vernünftig ist, die sagt mir, wo wird was gefährlich, andererseits aber auch heißt es, die hemmt den Blick, den klaren Blick auf Dinge, macht es schwierig, Lösungen zu finden. Das klingt ja eigentlich dann nicht so schön, wenn Sie sagen, die ganze bundesrepublikanische Geschichte ist von Angst begleitet. Würden Sie denn sagen, die Angst kann durchaus auch produktiv und sinnvoll sein?
Ja, absolut. Das ist eigentlich auch eines der Hauptargumente meines Buches, eben zu zeigen, dass die Angst in der Geschichte der Demokratisierung der Bundesrepublik auch teilweise eine ganz wichtige Rolle gespielt hat. Auch eben, weil sie als eine Art Frühwarnsystem fungiert hat, weil sie die Sensibilität stärkte für mögliche Gefahren, für mögliche autoritäre Veränderungen. Und daher vielleicht auch die Bundesrepublik oder die deutsche Gesellschaft befähigt hat, auf diese Gefahren schneller und effektiver zu reagieren. In der Hinsicht war die Angst ein ganz wesentlicher Teil der Demokratisierung der Bundesrepublik nach 1945.
Das klingt erstmal positiv. Gleichzeitig hat man aber im Moment, gerade nach der Flüchtlingsherausforderung seit 2015, das Gefühl, dass gerade mit Ängsten Demokratie eher destabilisiert wird.
Ja, genau. Also Angst ist natürlich hat sehr vielschichtige, ambivalente Funktionen. Nicht alle Ängste sind produktiv. Ich denke, Angst wird dann zum Problem, wenn sie bestimmte Personen und Gruppen als Angstobjekte identifiziert, weil dann natürlich die Versuchung groß ist, zu versuchen, diese Angstobjekte zu beseitigen und Angst auch schnell umschlagen kann in Hass und in Gewalt. Und das ist natürlich im Hinblick auf die Flüchtlingsdiskussion der Fall, die ja verantwortlich gemacht werden für Probleme, die mit ganz anderen Zusammenhängen zu tun haben, sind die klassischen Sündenböcke in diesem Fall.
Also es hängt eben davon ab, was man mit der Angst macht, ob sie einen dazu bringt, die richtigen Fragen zu stellen, Probleme zu erkennen und zu handeln oder ob sie destruktiv benutzt wird. Angst kann aber in der Demokratie durchaus produktiv sein, sagt Professor Frank Biest, Historiker für europäische Geschichte an der University of California. Das Buch heißt Republik der Angst, die andere Geschichte der Bundesrepublik. Bei Rowohlt ist es erschienen. Vielen Dank, Herr Biest. Kontrollierte Freiheit, von der Sehnsucht nach Sicherheit, der Tag in HR2 Kultur. Was ist eigentlich Freiheit? Nach Antworten suchen Philosophen wie Politiker gleichermaßen. Die Freiheit ist aber auch ein gängiges Musikmotiv. Deswegen zitieren wir aus Freiheitssongs, bei deren Hören der Text vielleicht normalerweise untergeht. Deswegen hier in Reinform Text pur. Kennen Sie diesen Song?
Die Verträge sind gemacht und es wurde viel gelacht. Und was Süßes zum Dessert. Freiheit, Freiheit. Die Kapelle rumtert da, und der Papst war auch schon da, und mein Nachbar vorneweg. Freiheit, Freiheit ist die einzige, die fehlt. Freiheit, Freiheit. ist die einzige, die fehlt. Der Mensch ist leider nicht naiv. Der Mensch ist leider primitiv. Freiheit. Freiheit wurde wieder abbestellt. Alle, die von Freiheit träumen, sollten's feiern nicht versäumen, sollen tanzen auch auf Gräbern. Freiheit, Freiheit ist das Einzige, was zählt. Freiheit, Freiheit ist das Einzige, was zählt.
So klingt Freiheit bei Marius Müller-Westerhagen ohne Musik. Wir haben uns die Freiheit genommen, sie wegzulassen. HR2 der Tag. Das Gefühl der Freiheit hat gelitten. Seit dem Anschlag auf die Satirezeitschrift Charlie Hebdo im Januar 2015 ist in Paris, ist in Frankreich nichts mehr wie vorher. 10 Monate später, am 13. November 2015, erschütterten Terroranschläge an 5 verschiedenen Stellen in Paris erneut die französische Seele. Massive Sicherheitsvorkehrungen prägen seitdem das Pariser Stadtbild. Und was hat das gebracht? Mehr Sicherheit? Mehr Sicherheitsgefühl?
Es ist kurz nach Mitternacht. Auf den Straßen im Osten von Paris herrscht Chaos. Islamistische Terroristen sind immer noch dabei, im Konzertsaal Bataclan Menschen umzubringen, als der damalige Präsident François Hollande, sichtlich gezeichnet, aber mit fester Stimme, das Wort an die Nation richtet.
L'état d'urgence sera décrété.
Der Ausnahmezustand wird verhängt, und zwar auf dem gesamten Staatsgebiet. Als zweite Maßnahme werden die Grenzen geschlossen, damit niemand Frankreich betreten kann, um was auch immer für Taten zu begehen. Ausnahmezustand, État d'urgence, das wird das Wort der nächsten Monate, gar Jahre. Insgesamt 6-mal sollten die Regierungen sukzessive diesen Ausnahmezustand verlängern, der unter anderem präventiven Hausarrest bei mutmaßlichen Gefährdern und Hausdurchsuchungen ohne richterlichen Beschluss erlaubt. Hilft das gegen den Terror? Der Rechtsprofessor Olivier Beau meint nein, im Gegenteil.
Beaucoup de gens français sont pas concernés directement, mais d'autres le sont.
Viele Franzosen sind davon nicht direkt betroffen, aber einige andere eben möglicherweise schon. Und das erzeugt ein Gefühl der Wut, der Ungerechtigkeit. Wir schaffen damit ein Ungleichgewicht zwischen der Garantie der bürgerlichen Freiheiten und der Garantie der Ordnung zu Lasten der Freiheit.
Et au détriment des libertés.
Auch nachdem Präsident Macron und seine Regierung den Ausnahmezustand im Oktober 2017 aufgehoben und im Prinzip in ein Gesetzespaket überführt hatten, ist dieses Ungleichgewicht zu spüren. Wie hieß es nochmal bei der ergreifenden Trauerfeier für die Opfer des 13. November? Wir werden weder dem Hass noch der Angst nachgeben.
Nous ne céderons ni à la peur, ni à la haine.
Vivre, vivre passionnément et ne se battre seulement qu'avec les feux de la tendresse.
Nein, Frankreich will nicht das machen, was die Terroristen sich wünschen, was sie mit den Attentaten, den mörderischen Attacken bezwecken wollten.
Que veulent les terroristes?
Was wollen die Terroristen? Uns spalten, uns gegeneinander ausspielen? Ich versichere Ihnen, wir lassen uns nicht auseinanderdividieren. Die Terroristen werden scheitern.
Ils échoueront.
Und noch etwas verspricht ein getroffener, aber entschiedener Präsident seinen Landsleuten.
Je vous promets aussi que la France restera elle-même.
Frankreich wird Frankreich bleiben. Und dennoch ist das heutige Frankreich nicht mehr das Frankreich vor den Anschlägen, vor Charlie Hebdo und dem 13. November und den vielen anderen. Leise, schleichend, Schritt für Schritt hat es sich verändert. Wer im August 2014 noch unbeschwert mit dem Fahrrad unter dem Eiffelturm durchfahren konnte, muss heute einen Umweg machen. Eine Glaswand schützt den Turm und die Touristen. Aber diese Glaswand zeigt auch ganz deutlich, die Strategie der Terroristen, Angst zu säen, sie ist aufgegangen. Paris verbarrikadiert sich mit Betonkübeln, in die Blumen gepflanzt werden, mit Metallgittern, mit Mauern. Die Freiheit, Liberté toujours, sie ist aus dem öffentlichen Raum zurückgewichen. Und die Chancen, dass sie sich diesen Raum zurückerobert, stehen schlecht. Nach wie vor patrouillieren Soldaten auf dem Staatsgebiet, Maschinenpistolen im Anschlag. Sie sollen die Menschen beruhigen, für gefühlte Sicherheit sorgen. Und Fakt ist, man gewöhnt sich tatsächlich daran. Was soll man auch sonst tun? Die Verantwortlichen in der Politik tragen schwer an dieser Verantwortung und sie wollen alles in ihrer Macht Stehende tun, um zu verhindern, dass es wieder zu solch furchtbaren Taten wie im November 2015 oder im Juli 2016 kommt, wohlwissend, dass es eine 100%ige Sicherheit nicht gibt, allen Gesetzen, Maßnahmen, Überwachungs- und Geheimdienstaktionen zum Trotz. Und die Franzosen? Die haben den Terror in den hintersten Winkel ihres Bewusstseins verbannt. Sie haben andere Sorgen. Bis zum nächsten Attentat.
Barbara Kostolnik über die französischen Reaktionen auf die Terroranschläge von 2015 und wie sie bis heute wirken. Professor Rudolf Eck, Kriminalpsychologe und ehemaliger Leiter der Kriminologischen Zentralstelle in Wiesbaden. Guten Tag.
Guten Tag, Frau Fuhrmann.
Am französischen Beispiel wird ja das Dilemma schon sehr gut deutlich. Mit dem Wissen, dass es die hundertprozentige Sicherheit nicht gibt, zumindest doch bitte versuchen, weitere Taten zu verhindern und wenigstens das Sicherheitsgefühl steigern. Das ist die Absicht von der Politik und das ist doch auch sicher gut und richtig so, oder?
Ja, was soll denn Politik anders machen, als dass sie sagen, wir stehen hier zusammen in dieser Stunde und wir lassen uns nicht unterkriegen, die Terroristen werden nicht obsiegen. Wir bleiben die wir sind und eine andere Möglichkeit gibt es gar nicht in so einer Situation, sonst würde man sich ja selbst aufgeben.
Also ist es auch gerechtfertigt, dass der Bundesinnenminister mit Ankündigungen reagiert?
Ja, stellen Sie sich vor, er würde das nicht tun, er würde gar nichts machen, er würde Urlaub machen und würde sagen, ach, das ist ein lokales Problem von Frankfurt, da ist ein Mord passiert von einem, ja, vielleicht psychisch Kranken, was soll ich mich jetzt da groß drum kümmern. Da wäre aber ein Riesenaufschrei und mit Recht ein Riesenaufschrei in der Bevölkerung und in den Medien, dass es heißt, da geschehen schlimme Dinge und der Innenminister macht Urlaub. Nein, er muss da was machen, egal ob das viel nützt oder nicht, er muss da Flagge zeigen.
Ja, jetzt sind wir schon bei der wichtigen Frage, egal ob es nützt oder nicht. Also die Ankündigung mehr Videoüberwachung, mehr Polizei, Kontrollen am Bahnsteig, was bringt da wirklich was?
Nee, er kann ja eigentlich nur das ankündigen, was sozusagen in seinem Hoheitsbereich liegt, in seinem Zuständigkeitsbereich liegt. Und weil das in einem Bahnhof war, ist eben die Bundespolizei zuständig und er als oberster Dienstherr dieser Bundesbehörden, die im Innenbereich tätig sind, ist dann sozusagen auch der oberste Chef. Er kann also jetzt nicht irgendwelche Gesetze ändern, unabhängig davon, ob das sinnvoll wäre oder nicht, sondern er kann sagen, wir wollen da mehr Polizisten hin, wir wollen da mehr Videoüberwachung. Das ist sozusagen das, was in seinem Möglichkeitsbereich überhaupt liegt. Aber wenn man die Situation sich genau betrachtet, also die Diskussion über Videoüberwachung gibt es ja schon seit vielen, vielen Jahren und die Kriminologie weiß, dass das zwar nicht nutzlos ist, aber dass es vor allem dient, um Straftaten, die geschehen sind, aufzuklären. Also wir haben in Frankfurt zum Beispiel in dem Bereich vor dem Bahnhof durch Videoüberwachung es geschafft, in den letzten Jahren die große Zahl der Drogendelikte, der Drogenhändler zumindest von dort zu verdrängen. Die können das dann nicht mehr so machen, weil sie wissen, da werden sie beobachtet und können dann leicht überführt werden. Aber ein Abschreckungseffekt hat es dann nicht. Das ist eher ein Verdrängungseffekt und eine Verbesserung der Aufklärung. Aber Straftäter werden ja nicht plötzlich anständige Menschen, weil sie wissen, sie werden da per Video überwacht, sondern sie müssen sich andere Gedanken machen oder andere Überlegungen anstellen, wo sie das jetzt tun können.
Aber ist es vielleicht trotzdem hilfreich für ein besseres Sicherheitsgefühl? Weil wir wissen ja, dass das Gefühl nicht immer unbedingt mit der Statistik übereinstimmt.
Ja, das ist richtig. Auf jeden Fall ist das richtig. Also denn es gab ja mal eine Zeit, wo man diese Polizeistreifen, die da durch die Stadt gegangen sind, dass man die reduziert hat aus irgendwelchen personellen Entscheidungen. Die Bürger dann sagen, ja, wo ist denn jetzt ein Polizist, wo finde ich da jemanden, wenn da was ist? Na gut, heutzutage würde man sagen, jeder hat ein Handy, da kann man dann die 110 wählen. Aber es ist auch richtig, dass Polizisten manchmal zu sehen sind. Die haben ja eine Schutzfunktion. Früher in meiner Kindheit hat man sie als Schutzmänner oder Schutzleute bezeichnet. Sie sind zum Schutz der Bevölkerung da und haben von daher so eine Aufgabe, Straftaten nicht nur aufzuklären, das ist die eine, sondern auch zu verhindern, Kriminalprävention. Und je mehr man da sieht, desto eher kann man ihn ansprechen, desto besser ist das.
Es ist aber nur eine Sache des Gefühls und die Sache mit dem Gefühl ist ja ein bisschen komplizierter. Also wir kriegen einen Riesenschreck oder fürchten uns auch vor sowas, wie wir das jetzt eben hier im Bahnhof gehört haben mit dieser Attacke vor das Gleis geschubst, ist einfach ein Horror. Während wenn ich mich bei jemandem ins Auto setze, was wahrscheinlich statistisch viel gefährlicher ist, ja, da habe ich nicht einen Gedanken in dem Moment, oh Gott, es ist sehr wahrscheinlich, dass mir jetzt gleich was passiert. Also was ist da in uns los, dass die Gefühle einen völlig vernunftsfreien Weg gehen?
Ja, nun, Menschen glauben zwar, dass sie immer sehr rational und vernünftig und empirisch fundiert handeln. Das stimmt aber nicht in jeder Hinsicht. Also das Gefühl und den Gefühlsbereich sollte man da nicht unterschätzen. Wir sind bei vielen, vielen Entscheidungen des Alltags mehr so auf unser Bauchgefühl angewiesen. Das heißt, wir schauen da nicht in eine Statistik und fragen uns nicht, was das bewirkt und ob da wirklich eine reale Gefahr ist, sondern wir gehen von unseren Erlebnissen aus, von dem, was andere sagen, von dem, was auch irgendwie angesagt ist allgemein. Und da glauben wir, eine Autofahrt, da kann mir nichts passieren, das mache ich schon seit vielen Jahren. Obwohl man weiß, es gibt natürlich immer wieder Verkehrsunfälle, aber das sind ja immer die anderen. Ich selber bin davon nicht betroffen, es sei denn, man hat mal einen Verkehrsunfall erlebt. Plötzlich steigert sich dann auch wieder unrealistisch, auch wieder mehr gefühlsmäßig die Sorge, es könnte mir ein zweites Mal passieren. Und so ist es im Übrigen auch bei positiven Erwartungen. Also sehr kleine Wahrscheinlichkeiten, wie zum Beispiel ein Lottogewinn, überschätzen viele Menschen, die ihr Geld am Wochenende zu einer Lottostelle tragen, in der Hoffnung, sie könnten ja der eine sein, der nun den großen Jackpot knacken könnte, weil es gibt ja immer wieder welche, die das tun. Aber damit das klappt, müssen halt Millionen sozusagen ihr Geld zum Fenster hinauswerfen, indem sie da bezahlen. Aber so sind wir nun mal gemacht, dass wir einerseits kleine Wahrscheinlichkeiten hochziehen und größere Wahrscheinlichkeiten wie beim Autofahren, Verkehrsunfall nach unten schieben. Das ist leider so.
Das heißt, wir sind eigentlich zu doof für ein vernünftiges Sicherheits- oder Unsicherheitsgefühl und sind da Spielball von Menschen, die uns eben in Sicherheit wiegen oder uns Angst machen wollen.
Na, gehen Sie nicht so streng mit den Menschen oder mit uns allen ins Gericht. Ganz so doof ist es nicht. Es hat schon irgendwo auch seinen Sinn, dass wir nicht immer jedes Mal exakt die realen Wahrscheinlichkeiten abchecken. Das können wir ja auch gar nicht. Das überfordert uns, sondern Menschen brauchen, um vernünftig leben zu können, auch sowas wie eine Struktur. Dazu zählen leider dann auch solche Meinungen, die bei genauerem Hinsehen nicht stimmen, aber sie helfen uns, nicht bei jedem kleinen Schritt nachdenken zu müssen, wie geht es dann? Wie bei dem Tausendfüßler-Witz, der da sagt, ja, gefragt wird, wie machst du das eigentlich? Du hast so viele Füße und du stolperst gar nicht. Und der sagt, ja, das stimmt, wie mache ich denn das? Und plötzlich fängt er an zu stolpern. Also so ähnlich ist es. Manche Dinge müssen automatisch laufen, auch wenn da Fehler damit verbunden sind.
Wir können uns also nicht über alles immer Gedanken machen und eine vernünftige Einschätzung finden. Vielen Dank, Professor Rudolf Eck, Kriminalpsychologe. Zugangsbeschränkungen für den Bahnsteig. Auch diese Maßnahme wird ja diskutiert in Reaktion auf das Frankfurter Ereignis. Früher gab es sie ja schon einmal, die Bahnsteigkarte. Vielleicht erinnern sich manche daran. Es kostete Geld, Leute bis zur Zugtür zu begleiten. Wenn es um solche Kontrollen geht, dann blicken viele auf einmal neidisch in Richtung China. Im bevölkerungsreichsten Land der Welt werden jedes Jahr 3,5 Milliarden Bahnreisen zurückgelegt und ohne Fahrkarte kommt man dort gar nicht auf den Bahnsteig. Sicherheit wird groß geschrieben mit Nebeneffekten, wie Benjamin Eisel berichtet.
Die Sicherheitsvorkehrungen im Bahnverkehr in China sind extrem hoch und es gibt sehr viel zu beachten. Das fängt schon beim Fahrkartenkauf an. Jedes Ticket ist an einen festen Zug und an einen festen Platz gebunden. Heißt, wenn alle Plätze verkauft worden sind, gibt es keine mehr. Dann muss man einen anderen Zug nehmen. Jede Fahrkarte ist zudem personalisiert. Name und Ausweisnummer stehen auf dem Ticket und dieses ist nicht übertragbar. In das Bahnhofsgebäude kommen nur Fahrgäste. Und zwar, wenn sie eine gültige Fahrkarte und ihren chinesischen Personalausweis dabei haben. Ausländer müssen ihren Reisepass vorzeigen. Auch eine Sicherheitskontrolle gibt es. Alle Taschen werden durchleuchtet und man muss durch einen Metalldetektor gehen. Ähnlich wie am Flughafen, nur etwas weniger streng.
Ladies and gentlemen, it is boarding time for Express 2460.
Anschließend müssen die Fahrgäste in einem Wartesaal darauf warten, bis sie auf den Bahnsteig dürfen. Das ist erst kurz vor Abfahrt möglich. Häufig auch erst, wenn der Zug bereits eingefahren ist. Auch dafür muss man noch einmal sein Ticket überprüfen lassen. Meist geschieht das elektronisch. Erst dann darf man den Bahnsteig betreten und in den Zug einsteigen. Für die Fahrgäste bedeuten die vielen Regeln vor allem, dass man viel Zeit einplanen muss. Mindestens eine Stunde vor Abfahrt sollte man am Bahnhof sein. Spontanreisen wie in Deutschland oder kurz vor knapp zum Bahnhof hetzen, das funktioniert in China nicht. Am Ziel angekommen wird übrigens auch noch einmal überprüft, ob die Fahrgäste auch tatsächlich eine Fahrkarte bis zum Zielbahnhof haben. Denn nur dann darf man den Bahnhof auch verlassen. Der chinesische Staat sagt, dass all das notwendig ist, um für Ordnung und Sicherheit im Bahnverkehr zu sorgen. Allerdings bedeuten die Regeln in China auch volle Kontrolle für die Staats- und Parteiführung. Die weiß dadurch, wer wann mit der Bahn wohin fährt. und kann Menschen auch daran hindern, mit dem Zug zu fahren.
Please don't stay at a joint of carriage after getting on the train.
Alles unter Kontrolle. Benjamin Eisel berichtete vom Bahnhof aus China über Sicherheit und Kontrollen, die die Menschen auf der anderen Seite einschränken, nämlich in der Freiheit, sich unbeobachtet zu bewegen. Kontrollierte Freiheit, von der Sehnsucht nach Sicherheit der Tag in HR2 Kultur. Freiheit ist in China vor allem als die Freiheit des Staates zur Kontrolle zu verstehen, manchmal auch verknüpft mit Sicherheitsanliegen. Unser Nachdenken über die Freiheit wirkt da schon fast luxuriös, wenn man sie, wie der Rapper Curse, mit internationaler Perspektive sieht. Auch hier nur Text.
Freiheit. Was für ein großes Wort. Ich habe gehört, dass du grenzenlos bist. Trotzdem kennen viele Menschen dich nicht. Sie kämpfen für dich. Manche mit Reden, Schweigen und Beten. Andere mit Macheten, weil andere Perspektiven fehlten. Du bist für jeden was anderes. Umso paradoxer ist es, wenn man Politiker um dich handeln lässt. Du bist das Recht. Du bist das, was jeder verdient. Niemand sollte um dich bitten müssen. Nirgendwo. Nie. Du bist so intim und persönlich wie die innersten Wünsche und Träume. Doch die verwirklichen nur wenige Leute. Manche glauben wirklich, man könnte dich kaufen. Andere laufen zehntausende Kilometer durch Wüstensand, weil sie an dich glauben. Migranten lassen ihr Land zurück, nur für dich, in der Hoffnung auf dich. Und manche finden dich trotzdem noch nicht. Manchmal opfer ich einen Teil von dir, um andere zu haben. Und manchmal muss ich mich trennen, um dich mehr zu erfahren, denn du bist Freiheit.
Der deutsche Rapper Curse, Freiheit, HR2 der Tag. Auch Reinhard May sprach von der grenzenlosen Freiheit über den Wolken. Nicht ganz so hoch hinaus begibt sich Peter Weisheit. Er ist Hochseilartist bei der Hochseiltruppe Geschwister Weisheit aus Gotha. Herr Weisheit, guten Tag.
Schönen guten Tag.
Sie haben eine Seiltänzertruppe, sind auch mit den Motorrädern in luftiger Höhe, bauen dort Pyramiden. Ist das ein Gefühl von totaler Freiheit da oben?
Ja, während der Vorstellung hat man wirklich, also ich habe wirklich dieses Gefühl der Freiheit, wenn man mit dem Motorrad sich löst, vom Startmast 12 Meter hoch und fährt dann 160 Meter weit bis in 40 Meter Höhe über ein Fluss, über eine Wiese oder über, ich weiß nicht, 7000 Leute, dann ist es schon ein erhabenes Gefühl.
Das können Sie ja aber nur haben, wenn Sie vorher gecheckt haben, ob Sie auch wirklich sicher sind, oder?
Ja, das war Grundvoraussetzung, dass wir überhaupt über Publikum fahren dürfen. Es gibt eine neue Norm im Bereich der fliegenden Bauten. Unsere Aufbauten sind fliegende Bauten. Das ist alles sehr streng überwacht und reglementiert. Und dann gibt es eine Norm, DIN EN 13814, und danach ist das gebaut worden und da gibt es richtig strenge Vorschriften für die Sicherheit.
Was man ja auch verstehen kann, bei 40 oder Sie gehen auch manchmal bis 62 Meter über den Boden hoch hinaus. Wie sorgen Sie denn für diese Sicherheit? Also wenn Sie sich nur an einem Mast sichern, dann müssen Sie ja vorher auf jeden Fall auch gecheckt haben, dass der Mast auch sicher steht. Wie geht das?
Die Anlage ist, erstens wird die Anlage alle 3 Jahre vom TÜV abgenommen und bekommt eine Ausführungsgenehmigung, eine Verlängerung der Ausführungsgenehmigung. Das heißt, wir dürfen die nächsten 3 Jahre damit wieder arbeiten. Das ist die Grundsicherheit. Die Berechnung und die Zulassung, das steht ja auf einem anderen Blatt, das ist ja überhaupt Voraussetzung, das zu haben. Und dann gibt es auf jedem Platz, wo wir arbeiten, gibt es die Vorschrift, dass wir diesen fliegenden Bau anmelden müssen. Dann kommt das Bauordnungsamt und nimmt das ab oder auch nicht. Das steht denen frei. Und dann liegt natürlich die Sicherheit zuallererst in unseren eigenen Händen. Denn wir bauen alles selbst auf, wir bauen alles selbst ab. Schägel dürfen nicht geworfen werden. Das wissen schon meine kleinen Enkel, wenn sie mal mithelfen. Ja, Seile dürfen nicht knicken. Über ein Drahtseil darf man mit dem LKW nicht fahren. Es gibt hunderte Regeln, die uns in Fleisch und Blut übergegangen sind. Und natürlich vor jeder Vorstellung gibt es nochmal einen Sicherheitscheck. Sind die Abspannungen fest? Hat niemand irgendwo was manipuliert? Ist alles richtig verschraubt und montiert? Und das wird jedes Mal gemacht und das gehört zu unserem Beruf dazu.
Also nur mit diesem Gefühl der Sicherheit können Sie sich dann auch frei fühlen. Sie arbeiten ja in sechster Generation. Also Sie machen sicher andere Shows als Ihre Vorfahren um 1900. Wenn Sie dann neue Shows entwickeln, dann müssen Sie ja eigentlich immer wieder neu gucken, wo ist diese Grenze, was können wir uns wagen, welche Freiheiten können wir uns nehmen, ohne dass die Sicherheit auf der Strecke bleibt. Wie machen Sie das?
Die Sicherheit, Sicherheit ist in unserem Beruf mittlerweile hat einen sehr hohen Stellenwert. Ein mittlerweile guter Freund von mir, ein Vorstandsvorsitzender von einer Aktiengesellschaft, hat uns engagiert, mittlerweile schon dreimal. Und der hat zu mir gesagt, Peter, als ich dich engagiert hatte und da kannten wir uns noch nicht und jetzt kenne ich dich und jetzt sehe ich dich da oben und da ist mir sofort Angst geworden, wenn jetzt etwas passiert. Und dann habe ich gesagt, Hubert, es kann nichts passieren, das weißt du doch. Die Artisten sind gesichert, die Anlage ist abgenommen und geprüft. Das Sicherheit ist oberstes Gebot. Es möchte niemand auf einem Fest oder auf einem Betriebsvergnügen dabei sein und miterleben müssen, wie ein Mensch vor seinen Augen zu Schaden kommt. Und diese Sicherheit müssen wir auch dem Publikum und dem Veranstalter geben. Und dann kann man unsere Kunst genießen. Und es ist immer noch ganz viel Herzklopfen und Aufregung dabei, wenn meine Tochter Natalia oder mein Sohn Alexander in 62 Meter frei auf dem Mast stehen und ein Trompetenstück blasen oder Handstand machen und nach drei Metern nach jeder Seite hin und her schwanken. Glauben Sie mir, da sind viele Leute, die zeitweise weggucken.
Das glaube ich sofort. Aber damit Sie das dann wagen können oder auch neue Sachen ausprobieren können, müssen Sie sich ja immer wieder neu rantasten. Das heißt, Sie schaffen es trotzdem auch mit großer Sicherheit immer wieder neue Sachen zu entwickeln. Fangen dann erstmal mit kleineren Höhen an oder wie machen Sie das, da nichts passiert?
Na, es ist so, es ist ja, also in unserem Betrieb, in unserer Familie ist es so, dass ich eine neue Darbietung immer auf dem Wissen des Vorhergegangenen aufbaut. Also es ist eigentlich mehr eine Evolution statt einer Revolution. Mhm. Es entwickelt sich Stück für Stück und dann hat man die Idee und dann wird die technische Machbarkeit geprüft und dann wird natürlich auch geprüft, können wir uns das überhaupt leisten und wie lange wird das dauern und bringt das auch den Erfolg, den wir wollen. Und dann muss man das einfach wagen und sagen so, und jetzt machen wir das.
Da kann aber schon mal was schief gehen, oder?
Eigentlich nicht. Nee,
darf nicht, aber es gibt mal Unfälle.
Aber nicht der Technik wegen. Mhm. Ja, wir hatten auch schon Unfälle, ganz normale Sachen beim Rüberlaufen auf Stangenverteilen. Wir arbeiten auch mit Fahrrädern, Einrädern, Pyramiden. Das ist auf unserem Hochseilgerät. Meine Schwester läuft über Seil, rutscht ab, fällt auf die Rippe und hat sich eine Rippe gebrochen oder zwei, ich weiß es nicht mehr. Das lag im Netz, aber ist ausgefallen. Oder was ein schlimmer Unfall war. 2010 im Rheinisch-Westfälischen Freilichtmuseum Mechernich-Kommern haben wir Hinterradfahren gemacht, also auf dem Hinterrad zum Wheeling mit dem Motorrad. Und die Artistin unten im Trapez war gesichert und der Motorradfahrer nicht. Das war mein Bruder und das Motorrad ist nach hinten umgeschlagen und er ist abgestürzt aus 12 Metern Höhe und lag da längere Zeit sehr, sehr schwer verletzt in Bonn in der Uniklinik und wir wussten nicht, was aus ihm wird. Es ist alles wieder in Ordnung gekommen. Er hat ein paar Blessuren davon behalten. Aber wir sind froh, es ist alles, deshalb kann ich auch darüber sprechen, alles wieder in Ordnung gekommen. Und das war ein Unfall, mit dem wir absolut nicht gerechnet hätten, denn es gibt ein Sicherungsseil, dass das Motorrad nicht nach hinten umschlägt. Und das war gelöst. Mhm. Wie das gelöst ist, das war nicht zu klären. Es wurde auch untersucht, aber es war nicht zu klären. Dieser schlimme Unfall hat aber die gute Folge gehabt, dass dieses gesamte Sicherheitskonzept nochmal überdacht werden musste, dass es die Auflage gab, dass auch die Motorradfahrer gegen Absturz zu sichern sind, dass eine zweite Sicherung an das Motorrad kam, dass sowas gar nicht mehr passieren kann. Und es hat den glücklichen Umstand dann auch gegeben, dass wir gesagt haben, wenn wir über Publikum, also wenn wir jetzt fahren und es absolut ausgeschlossen ist, dass da etwas oder jemand herunterfällt, dann muss man doch auch nicht mehr drunter absperren. Und dann können wir doch auch in 12 Meter Höhe starten und über Publikum fahren. Und wir haben das zum ersten Mal gemacht beim Wolkenkratzer Festival in Frankfurt am Main auf der Zeil. Dafür haben wir auch diese Anlage eigentlich gebaut. Mhm. Und sind dort zum ersten Mal in 12 Meter Höhe über diese Platanen und die Beleuchtung da von der Zeildröhre gefahren.
Wahnsinn.
Und das war ein großes Gefühl der Freiheit, das kann ich Ihnen sagen.
Ohne Sicherheit gibt es keine Freiheit und trotzdem gibt es die totale Kontrolle auch nicht auf dem Hochseil. Peter Weisheit, Hochseilartist bei der Hochseiltruppe Geschwister Weisheit aus Gotha, ganz herzlichen Dank. Und deutlich zu hören war auch, man braucht viel, viel Vertrauen, um sich frei fühlen zu können. Und noch einmal Freiheitslyrik. Lyrik deswegen, weil wir den Poppoeten die Musik mal eben geklaut haben. Diese Freiheit haben wir uns genommen. Hier der Freiheitstext der Söhne Mannheims.
Man kann es nicht beschreiben und dementsprechend kann man schlecht darüber singen. Dieses Gefühl von Freiheit. Wie soll der Funke überspringen? Wenn ich nicht weiß und du nicht weißt, was Freiheit heißt, wofür haben wir dann gelebt? Nur fürs Fressen, Kiffen, Fernsehen? Wovon haben wir gelebt? Wirklich nur von Wasser, Nahrung, Wärme? Freiheit heißt Liebe. Freiheit heißt, gib mir Raum. Freiheit heißt Treue. Freiheit ist ein Menschheitstraum. Freiheit heißt Rücksicht. Freiheit heißt Toleranz. Freiheit heißt, hilf mir. Ich glaube, Freiheit bleibt weiterhin unerkannt.
HR2, der Tag. Kontrollierte Freiheit von der Sehnsucht nach Sicherheit. Freiheit und Sicherheit, Freiheit und Kontrolle stehen in einem dialektischen Verhältnis zueinander. Das ist bis hierhin schon deutlich geworden. Egal, ob man mit einem Historiker, einem Kriminalpsychologen oder einem Hochseilartisten spricht. Aber wie genau bedingen sich Sicherheit, Kontrolle und Freiheit? Wie viel Kontrolle verträgt die Freiheit? Gedanken von Ulrich Sonnenschein.
Wilhelm von Humboldt prägte einst den Satz, ohne Sicherheit ist keine Freiheit und betonte, dass Sicherheit die Voraussetzung für Freiheit sei. Denn ein unsicheres Leben, ein Leben in Angst, sei ein unfreies Leben. Dabei stellt sich vor allem die Frage, wie diese Sicherheit zustande kommt. Geht man einmal ins Extrem, so wird schnell klar, dass vollständige Sicherheit unmöglich ist. Jede Bewegung birgt Gefahr und jede Einschränkung dieser Gefahr bedeutet auch eine Einschränkung der Bewegung. Freiheit ist offenes Risiko. Aber auch im Kleinen ist Sicherheit eine Illusion. Oder deutlicher, ein Gefühl. Wir fühlen uns sicher, weil wir keine Gefahr für unser Leben und Sein sehen. Wir fühlen uns sicher, weil uns niemand bedrängt und wir unser Leben selbstständig, moralischen Werten zufolge beschränken. Gleichermaßen verhält es sich mit der Freiheit. Wir fühlen uns frei, weil wir die Grenzen der Freiheit nicht spüren oder nicht unter ihnen leiden. So viel Freiheit wie möglich und so viel Sicherheit wie nötig. Das ist die moderate Lebensmaxime. Das Gefühl aber hat wenig mit der Wirklichkeit zu tun. Es wird suggeriert, denn wir glauben das, was uns beruhigt, gern. Anders verhält es sich mit der Sicherheit, die unsere Freiheit einschränkt. An den Flughäfen warten wir gerne, öffnen bereitwillig unsere Taschen, damit eine Entführung erschwert oder gar unmöglich wird. Wir murren schon mal, wenn man uns die Nagelschere aus dem Handgepäck nimmt, akzeptieren das aber als Opfer für die Sicherheit. Wenn man aber unsere Telefongespräche belauscht, dann werden wir hellhörig. Da geht der Eingriff in die Privatsphäre zu weit. Von den Rasterfahndungen in den 70er Jahren, als man bundesweit auf die Suche nach Terroristen ging, ganz zu schweigen. Sicherheit ist ein relatives Gefühl, das beständig variiert. Wir leben hier in Deutschland, verglichen mit vielen anderen Ländern dieser Welt, extrem sicher und frei. Und doch hängt unser Sicherheitsgefühl von ganz unterschiedlichen Informationen ab, die wir in Erfahrungen verwandeln. Ganz leicht entsteht so eine diffuse Angst. Diese Angst, die Sorge um die Sicherheit, führt in den USA beispielsweise zu Todesfällen. Das Waffengesetz ist ein Ergebnis dieser Sorge und für viele ein Moment der individuellen Freiheit. Eine merkwürdige und oftmals gegenstandslose Angst lässt Menschen zur Waffe greifen, lässt sie unüberlegt schießen und töten. Innerhalb der schwarzen Bevölkerung der USA wird diese individuelle Freiheit sicher ganz anders wahrgenommen. Wir leben also in einem Raum fiktiver Gefühle, Angst, Freiheit und Sicherheit, die manipulierbar sind. Darin liegt die große Gefahr. Wir merken oft nicht, warum plötzlich eine Angst entsteht, eine Angst, die geschürt werden kann. Mit dem erklärten Ziel, die Sicherheit zu erhöhen, wird die Freiheit eingeschränkt. In Erinnerung an Humboldts Satz vom Zusammenhang von Sicherheit und Freiheit bleibt das Gefühl, dass beide nicht miteinander, sondern nur gegeneinander zu steigern sind.
Ohne Sicherheit ist keine Freiheit, schrieb Wilhelm von Humboldt, wie Ulrich Sonnenschein eben zitierte. Nur die Sicherheit gibt uns die Möglichkeit, ein freies Leben zu führen. Professor Armin Nassé, Soziologe an der Uni München, guten Tag.
Ja, schönen guten Abend, Frau Fuhrmann.
Gibt es denn da wirklich eine grundsätzliche, unauflösliche Dialektik von Freiheit und Kontrolle?
Ja, ich weiß nicht, ob es die unauflöslich ist, aber man braucht tatsächlich beides. Also man muss sich das in eigentlich einfachen Alltagssituationen vorstellen. Wenn ich frei sein will, dann kann ich das eigentlich nur, wenn ich sozusagen einen gewissen Handlungsspielraum habe. Den habe ich aber nur, wenn die anderen sich sozusagen in ihrer Freiheit so verhalten, dass ich diesen Handlungsspielraum auch habe. Und man muss das gar nicht in großen philosophischen Höhen diskutieren. Die Rechts-vor-Links-Regel im Straßenverkehr, die kann ja nur funktionieren, wenn der andere seine Freiheit zu fahren so einschränkt, dass er sich an die Regeln hält, dann habe ich auch die Freiheit sozusagen, wenn ich die Vorfahrt habe, tatsächlich auch zu fahren. Das ist ein sehr banales Beispiel, aber das ist ja durchaus eins, an dem Leben und Tod hängen kann und wo wir so ein Vertrauen in Situationen haben. Man muss sagen, Freiheit wird eigentlich immer eingeschränkt durch die Freiheit des anderen und Freiheit wird immer eingeschränkt durch Regeln, die die Freiheit erst ermöglichen. Also es ist nicht unauflösbar, aber es gehört tatsächlich zusammen. Man kann nicht das eine oder das andere haben.
Und wenn ich mich selbst nicht kontrollieren kann, dann ist es mit der Freiheit auch nicht so weit her.
Und dafür gibt es ja Mechanismen. Wenn ich mich selbst nicht kontrollieren kann, dann laufe ich Gefahr, dass mich andere kontrollieren. Also dafür gibt es das Gewaltmonopol des Staates, dafür gibt es womöglich erzieherische Maßnahmen oder dafür gibt es sowas wie Scham und Peinlichkeit, wo mir dann durchaus auch gezeigt wird, dass meine Freiheit womöglich dann zu weit ausgelegt worden ist.
Mhm. Muss man denn trennen zwischen Sicherheit und Sicherheitsgefühl im Zusammenhang mit Freiheit?
Ja, das muss man ganz sicher. Also das Sicherheitsgefühl ist ja eines, das ja eigentlich dann erst entsteht, wenn wir gewissermaßen in der Lage sind, nicht so genau hingucken zu müssen. Also das Sicherheitsgefühl ist eigentlich eines, das sich, man könnte fast sagen, blind darauf verlässt, dass der andere sich so verhält, wie ich es erwarten würde, wenn ich das bewusst erwarten würde. Das machen wir ja meistens nicht bewusst. Wenn ich bewusst hingucken muss, dann sinkt auf einmal das Sicherheitsgefühl. Das ist, wenn man zum Beispiel darüber nachdenkt, dass man etwa das Gewaltmonopol des Staates vorzeigt, etwa durch bewaffnete Polizisten oder Ähnliches. Dann könnte man sagen, dass die Sicherheit steigt, aber das Sicherheitsgefühl womöglich sinkt, weil der bewaffnete Polizist ja gewissermaßen ein Symbol dafür ist, dass die Dinge nicht so sicher sind, wie man sich das eigentlich wünschen würde.
Also das heißt, Sicherheitsmaßnahmen können dann sogar verunsichern.
Die können verunsichern, in der Tat. Also stellen Sie sich vor, wenn man in einem Auto sitzt und der Beifahrer sagt einem permanent, pass auf, was könnte an dieser Kreuzung passieren, sei bremsbereit,
dann ist
man
unsicherer.
Ein beliebtes Beispiel, genau. Dann wird man sicher eher ein Unsicherheitsgefühl haben, wenn man in einem Flugzeug sitzt und darauf hingewiesen wird, dass die Statistik eigentlich sagt, dass es sehr unwahrscheinlich ist, dass man dabei zu Tode kommt, aber jemand dann eben darauf hinweist, dass es doch eine ziemliche Merkwürdigkeit ist, dass wir mit mehreren Tonnen Kerosin in 10 Kilometer Höhe fliegen, dann entsteht ein Unsicherheitsgefühl, obwohl sich an der objektiven Sicherheitslage eigentlich nichts verändert hat.
Da sind wir wieder bei der Frage von Misstrauen oder Vertrauen, was ja eben auch bei dem Hochseilartisten an durchklang. Er braucht keine Angst, aber eine Anspannung schon für eine Konzentration und auch für eine Sicherheit. Ja. Aber auch das Vertrauen in andere. Also auch das ist für uns dann zentral. Und dieses Vertrauen kann manchmal nur klappen, wenn ich einfach was ausblende?
Ja, also wir Soziologen und Soziologinnen würden ja Vertrauen definieren als gewissermaßen einen Mechanismus, bei dem man nicht genau hinguckt. Also ich vertraue eigentlich einer Situation, wenn ich nicht alle Informationen über die Situation haben will oder haben muss. Umgekehrt kann man sagen, eine Situation ist eigentlich dann durch Misstrauen geprägt, wenn ich tatsächlich alles wissen will. Ja, also wenn ich tatsächlich wissen will, mit wem habe ich es da zu tun, wem begegne ich da, wer steht mit mir auf der Straße, wer sitzt eigentlich in dem Auto, das rechts vor links einhalten muss, damit ich keinen Unfall baue und so weiter. Also das heißt, Vertrauen hat immer damit zu tun, nicht so genau hingucken zu müssen.
Wie ist es dann mit dem Vertrauen in den Staat? Und die Staatsgewalt?
Ja, das ist ja gewissermaßen der paradigmatische Fall, ja. Also der Staat würde eigentlich, sagen wir mal, das Misstrauen auf sich ziehen, wenn er zu viel Präsenz zeigen würde. Das haben wir ja eigentlich bei Diktaturen immer gesehen. Diktaturen haben eigentlich ihre Legitimation dort verloren, wo man, wie soll man sagen, also nicht vertrauen konnte, dass die Maßnahmen des Staates tatsächlich die Freiheit der Bürger befördern, sondern dass sie zu stark kontrollieren. Und da gibt es ja kein eindeutiges Maß. Ja, wir leben in einem Zeitalter der Digitalisierung, wo wir viel Angst vor Kontrolle haben. Eine Kontrolle, die wir eigentlich nicht überblicken können und die uns eigentlich relativ, wie soll ich sagen, also unklar erscheint. Und unklar erscheint würde heißen, wir können sie nicht durchblicken, also gucken wir genauer hin, können aber gar nicht sehen und bekommen dann Angst. Das ist sozusagen der Mechanismus.
Aber wenn ich Ihnen so zuhöre, habe ich doch immer mehr das Gefühl, was auch schon häufiger in dieser Sendung aufgeploppt ist, dass es doch immer auf das Maß oder das richtige Maß von Kontrolle ankommt. Wenn man sich jetzt unsere freie Gesellschaft, die Demokratie anschaut, Herr Nassi, die funktioniert ja auch nur, wenn sich verschiedene Instanzen gegenseitig kontrollieren. Also eine Art kontrollierte Freiheit eben, vielleicht sogar eine Freiheit durch Kontrolle.
Wir nennen das ja auch Gewaltenteilung. Also die Demokratie zeichnet sich dadurch aus, dass niemand die vollständige Kontrolle hat, sondern dass sich die Kontrollinstanzen gegenseitig kontrollieren. Also wir haben natürlich gerne, und der Anlass unseres Gesprächs sind natürlich auch Dinge, die jetzt in der Öffentlichkeit auch diskutiert werden. Wir haben es natürlich gerne, dass Polizei kontrolliert, wenn man das Gefühl hat, dass womöglich Probleme entstehen. Aber gleichzeitig wollen wir auch, dass die Polizei vom Staat kontrolliert wird, weil wir nicht wollen, dass sie gewissermaßen willkürlich handelt, sondern sich auch an die Gesetze hält.
Ne, Vorwürfe gibt es aktuell.
Natürlich, die gibt es natürlich immer. Und das ist eigentlich immer dort, wo Kontrolle ausgeübt wird. Dann müssen wir die Frage stellen, wer kontrolliert eigentlich die Kontrolleure? Und dann sind wir dann in schwierigen, geradezu kybernetischen Verhältnissen drin. Sie haben es völlig richtig gesagt, das Maß kann man nicht so eindeutig berechnen. Und da sind wir eigentlich wieder beim Gefühl. Ja? Also wann vertrauen wir dem anderen, wenn das Maß sozusagen eine gewisse Form von Unsichtbarkeit herstellt? Wir kennen das auch aus privaten Beziehungen. Ja? Wenn ich also mit jemandem zusammenlebe und möchte mir sozusagen minutiös zeigen lassen, was der oder die Person tatsächlich den ganzen Tag gemacht hat, damit ich das kontrollieren kann, dann weiß ich zwar alles, aber es entsteht kein Vertrauen. Ja? Also wer kontrolliert dann die Kontrolle? Womöglich ist die Kontrolle dann etwas, was Misstrauen produziert. Also wir kommen eigentlich nicht raus aus diesem Wechselspiel.
Freiheit, Sicherheit und Kontrolle in der Demokratie, das Maß muss stimmen, sagt Professor Armin Nassi, Soziologe an der Uni München. Ganz herzlichen Dank. Und das war der Tag für heute. Kontrollierte Freiheit, von der Sehnsucht nach Sicherheit haben wir gesprochen. Eine freie Gesellschaft braucht Sicherheitsmaßnahmen, so viel ist deutlich geworden, und wir wollen uns auch sicher fühlen. Welche Kontrollmaßnahmen aber wirklich für unsere Sicherheit und damit für unsere Freiheit wirken, welche nur unser Sicherheitsgefühl steigern und wo die Grenzen der Freiheit schon wieder unangemessen überschritten werden, darüber kann und muss man sich streiten. Aber eine freie Gesellschaft braucht auch Kontrolle. Fühlen Sie sich frei, diese Sendung noch einmal zu hören? Sie finden sie unter hr2.de oder in der ARD-Audiothek, der Tag HR2. Ich heiße Karin Fuhrmann und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.